NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Februar 1935. Der Geburtstag der Schriftstellerin Sandra Paretti.
Ich möchte eine alte Dame mit weißen Löckchen werden, die so schrecklich viele Bücher geschrieben hat, dass man beim Zählen durcheinander kommt.
Durch Sandra Parettis Wohnung mit dem spektakulären Blick auf den Zürichsee wogen Walzerklänge. Sie hat ein fliederfarbenes Hausgewand übergeworfen, darunter ein weißes Seidennachthemd mit Spitze.
Niemals hätte sie etwas Profanes getragen.
Sie hat sich für jede Opernpremiere das passende Kleid schneidern lassen, also spanische Roben zur Carmen und solche Sachen.
Aber ausgehen wird sie heute nicht mehr.
Meine Freunde am Zürichsee und draußen in der weiten Welt. Wie gerne habe ich mit euch Feste gefeiert. Und doch, ihr erinnert euch, war ich immer die Erste, die verschwand. Lange bevor die Kerzen herunterbrannten und die Musik verstummte.
Besuch ist geladen. Manfred Kuhn, ein befreundeter Anwalt.
Für sie war das vollkommen klar. Es gab keine Diskussion, ob oder ob nicht.
Außerdem zwei ihr bisher unbekannte Gäste. Ein Mediziner und eine Deutschlehrerin. Auf einem silbernen Tablett hat Sandra Paretti Portwein und Whisky für sie bereitgestellt. Daneben ein Seidentuch.
Ich habe einen kleinen Wunsch. Bindet mir meinen Unterkiefer mit diesem seidenen Tuch hoch. Ich möchte nicht mit geöffnetem Mund tot sein.
In Schönheit sterben. Sie wollte nicht als verfallene, tattrige, schmerzgeplagte Frau in der Zeitung stehen.
Der Name der Krankheit tut wenig zur Sache. Habe ich es doch mit der Krankheit wie mit dem Leben gemacht. Ich umarmte sie und siehe da, sie wurde mein letzter Geliebter.
Sie hat an alles gedacht.
Der Mediziner reicht ihr ein Mittel gegen Erbrechen, die sogenannte Reisetablette.
Meine Freunde, wäre es euch je in den Sinn gekommen zu trauern, wenn ich auf Reisen ging?
Dann rührt er einen Trunk aus Natrium-Pentobarbital an, ein Schlafmittel, aber 15-fach höher dosiert. Eine halbe Stunde später verliert Sandra Paretti das Bewusstsein. 7 Stunden später ist sie tot.
Meine Theorie ist ja, je mehr du dein Leben so hast leben können, wie es deiner Vorstellung von dir selber entspricht, desto weniger fürchtest du den Tod, weil es ein erfülltes Leben war.
Am nächsten Morgen bringt Anwalt Manfred Kuhn eine von Sandra Paretti selbst verfasste Todesanzeige zur Neuen Zürcher Zeitung.
Das große Fest des Lebens verlasse ich mitten im Walzer. Lebt wohl. Lebt von Herzen wohl, sagt euch eure Sandra Paretti.
Der Mediziner, die Lehrerin, auch Kuhn selbst, sind ehrenamtliche Helfer des Schweizer Sterbehilfevereins Exit. Oh. 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 59 Jahre zuvor, am 5. Februar 1935, kommt in Regensburg ein Mädchen zur Welt. Es ist die Tochter einer klugen, aber verbitterten Frau.
Ein Mann darf egoistisch sein. Ein Mann darf Wünsche haben. Einem Mann steht die Welt offen. Ein Mann darf alles. Eine Frau darf nichts.
Das Mädchen wird auf den Namen Irmgard getauft. Irmgard Schneeberger.
Schneeberger ist so mein warmer Wintermantel. Da fühle ich mich schon sehr wohl, da ich ein Mensch bin, der meistens friert. Und Paretti ist das ausgekleidet.
Ist ausgekleidet.
Ja.
Irmgard wächst auf dem oberen Wörth auf, einer der beiden Regensburger Donauinseln, in einem Barockpalais. Ein verwunschenes Haus, im Inneren mit breit geschwungener Treppe, gekrönt von einer Kuppel. Durch die Fenster geht der Blick auf die gegenüberliegende Stadt und den Dom.
Es gab überhaupt nichts Modernes. Keine Zentralheizung, kein warmes Wasser, keine Waschmaschinen. Der technische Standard unseres Lebens war vorsintflutlich.
Die Eltern wohnen zur Miete, die beschwerliche Hausarbeit bleibt an der Mutter hängen. Dabei hatte sie, für Mädchen noch höchst ungewöhnlich, Abitur gemacht und studiert.
Einen Beruf will sie haben. Selbstständig will sie sein. Frei sein.
Dann lernt sie Irmgards Vater kennen. Einen Beamten, kunstsinnig und lebenslustig, und wird schwanger mit Irmgards älterem Bruder Karl.
Es ist ein Mann, der sie um ihre Zukunft gebracht hat. Sie liebt diesen Mann. Und doch, wenn sie wüsste, wie sie sich von dieser Liebe befreien kann, sie würde es auf der Stelle tun.
Alles, was sie getan hat, ist eine Antwort auf das Leben, was ihre Mutter sich vorgestellt hat oder erwartet hat,
sagt die Autorin Brigitte Blobel. Sie lernt Irmgard Schneeberger kennen, als die schon längst Sandra Paretti heißt und mit Unterhaltungsromanen die Bestsellerlisten stürmt. Freundinnen also?
Ich glaube, sie hatte gar keine Freundin. Sie hat in ihrer eigenen Blase, in ihrem eigenen Universum gelebt und hat Leuten erlaubt, dieses Universum zu betreten. Sie fühlte sich wie eine Königin in ihrer Aura.
Die Königin ihrer Kindheit ist die Mutter. Eine strenge, eine strafende Königin. An einem heißen Sommertag baut ein Junge aus dem Haus im Hof ein Zelt auf. Der Junge ist 8, Irmgard 4. Nur einmal kurz hineinschlüpfen, die Mutter verbietet es kategorisch.
Das Nein meiner Mutter macht die Versuchung unwiderstehlich.
Wenige Minuten nur verbringt Irmgard beim Nachbarsjungen im Zelt, dann kommt ihr die Mutter auf die Schliche.
Sie vermeidet es, mich anzusehen. Sie nimmt nur meine Hand und führt mich weg. Als wir in der Wohnung sind, beginnt sie, mich auszuziehen. Dann stellt sie mich in die Badewanne, seift mich ab. Einmal, ein zweites Mal. All das geschieht stumm und sehr schnell und erinnert mich an die Prozedur, als mich eine Hornisse gestochen hatte. Das Abbinden des Armes, der Schnitt, das Aussaugen der Wunde. Welches Gift bedroht jetzt mein Leben?
Vor dem Terror der Mutter rettet sich Irmgard in Fantasiewelten.
Als Kind unter der Bettdecke fand ich es viel einfacher, wenn ich die Augen zumache und mir was erfinde. Und das mache ich heute auch noch. Das ist also eine Krankheit und es ist mein Beruf geworden.
Aber nicht gleich. Zunächst studiert sie Musik und Germanistik, promoviert dann und wird Kritikerin bei der Münchner Abendzeitung.
Die Abendzeitung war früher ein sehr angesehenes Boulevardblatt, eines der besten in Deutschland, mit einem ungemein guten Feuilleton. Das Feuilleton war wirklich in ganz Deutschland bekannt.
Sagt Rupp Dornier in den 60ern selbst bei der Abendzeitung.
Sie war ja eine sehr elegante Frau mit einem ovalen Gesicht, etwas schrägen Augen.
Eins aber irritiert ihn.
Sie hat sich abgewöhnt zu lächeln. Sie hat das Gefühl gehabt, wenn sie lächelt, sieht sie nicht gut aus. Sie hat herzhaft gelacht, aber nicht gelächelt. Und wie man sich sowas abgewöhnen kann, darüber rätsel ich noch heute.
Irmgard Schneeberger erfüllt das unausgesprochene Programm der Mutter. Sie ist unabhängig, hat einen prestigeträchtigen Beruf.
Es war schwer, überhaupt reinzukommen für Frauen.
Und sie lässt sich 1963 mit 28 sterilisieren. Kein Kind soll ihre Pläne je durchkreuzen.
Ich hatte den festen Vorsatz, die gefürchtetste Musikkritikerin aller Zeiten zu werden.
Endlich mächtig. Mächtiger, als es die Mutter je war.
Dann saß ich also im Konzert oder im Theater und formulierte innerlich schon, was ich da alles merkte, wie immer böse man das sagen kann. Und dann fand ich das gar nicht gut. Dieses Machtgefühl hat mir gar nichts gegeben.
Ich hatte damals Schoponki, das war unsere berühmte TV-Kritikerin, gesagt, ich will leben, ich will Luxus, ich will reisen, exklusiv wohnen.
Richtig reich werden also. Als Kritikerin wird das nicht gehen. Als Frau eines reichen Mannes darf es nicht gehen.
Ich habe nicht gedacht, mich findet der Prinz und fährt mich in dieser Glaskarosse in ein Schloss.
Dann kommt doch ein Mann, aber kein Prinz, sondern ein Mentor. Josef von Ferenczi, deutsch-ungarischer Verleger, PR-Berater, Filmproduzent. Eine der schillerndsten Figuren in München dieser Zeit.
Der hat ja immer alle Zeitungen und Zeitschriften durchgeblättert und geguckt, wo sind Leute, die einen besonderen Ansatz haben.
Erzählt Brigitte Blobel, die wie Irmgard Schneeberger und nebenbei bemerkt auch Konsalik von ihm entdeckt wird.
Der wird mit ihr ein Gespräch geführt haben, was so ähnlich war wie das, was er mit mir geführt hat. Liebste, Sie sind so begabt. Was möchten Sie machen? Wie möchten Sie später leben? Und dann hat Sandra gesagt, ach, ich möchte in einem großen Haus leben und ich möchte tanzen oder was auch immer. Und dann sagt er, das ist ganz einfach, Liebste, schreiben Sie etwas Großes. Kennen Sie Napoleon? Haben Sie etwas über Napoleon?
Aber ich bin nicht in die Falle gegangen, einen langweiligen historischen Schinken zu schreiben. Nein, ich war natürlich schon ein raffiniertes Stück und habe eine Liebesgeschichte mit einer jungen Heldin erfunden. Und der Napoleon ist nur wie ein Meteor am Horizont.
Gestatten, Comtesse Caroline de la Rome-Allerie. Jung, schön, adelig.
Der Mond warf sein blasses Licht auf ihr Gesicht, verwandelte das dunkle Grau ihrer Augen in irisierendes Silber. Albert zog sie an sich. Bald werden wir heiraten. Und dann werde ich dich endlich ganz für mich haben. Alle Tage, alle Nächte.
Rose und Schwert erscheint 1967. Dann im Zweijahrestakt die Fortsetzungen Lerche und Löwe sowie Purpur und Diamant.
Das Ganze ist so abenteuerdampfend, dass der Blitz, der nach fast 1500 Seiten die Heldin auslöscht, fast enttäuschend glaubhaft wirkt.
Doch die Romane verkaufen sich schneller, als das Feuilleton die Nase rümpfen kann. In 13 Sprachen werden sie übersetzt und aus Irmgard Schneeberger wird Sandra Paretti.
Den Namen gab's in unserer Familie früher. Nur wird darüber geschwiegen, weil diese Dame die Männer ein wenig durcheinander brachte.
Eine Frau, die macht, was sie will. Indem sie die Herzen und Hirne anderer Frauen, denn das sind die meisten ihrer Leser, mit reaktionärem Schmalz verklebt. Wie passt das zusammen? 1975 fährt Rupp Dornier, inzwischen Reporter beim Stern, in ihr neues Domizil am Zürichsee. Für das, was man heute eine Home Story nennt.
Es stehen viele alte Dinge in den Zimmern, wahrhaftige Antiquitäten. Ein Gobelin bittet um Aufmerksamkeit. Die Füße der Tischlampen sind nackten Mädchenkörpern nachgebildet.
Plüsch und Pleureusen. Es war reich. Nein, nicht nur reich, aber er hat den Erfolg gesehen. Allerdings hat sie mir erzählt, dass die Bettwäsche selber genäht hat. Ein bisschen war ein Hausfrauenherz in ihr.
Als Hausfrau bin ich ein wahrer Teufel. Eine Hexe.
Vollends durcheinander gerät Rupp Dornier, als Sandra Parettis Gefährte Hans Herlin die Szenerie betritt. Auch er ist Schriftsteller, allerdings deutlich feuilletontauglicher.
Er ist hager, eher grau und nur ein wenig größer als sie. Doch macht sie sich, neben ihm stehend, kleiner als sie ist. Er blickt zu ihr herab, sie blickt zu ihm hinauf. Eine ähnliche Szene hat sie so beschrieben.
Etwas, das zugleich göttlich war und furchtbar.
Und dann kommt doch der Prinz. Ende der 70er tauscht Sandra Paretti den spröden Hans Herlin gegen den Werbemann Hannes Loser, einen stadtbekannten Partylöwen.
Der war ja so hingerissen von ihr, dass er kaum Luft holen konnte, wenn er sie sah. Als er einmal fragte, ist dir langweilig? Und er sagte, ich glaube ein kleines bisschen. Hat er gesagt, weißt du was, du tanzt doch so gerne Tango. Wir rufen jetzt mal in Argentinien an und lassen einen Tango-Trainer einfliegen. Und er hat den beiden in ihrem großen Haus Tango-Unterricht gegeben. Und als sie es konnten, sind sie mit einem Privatjet nach Buenos Aires und haben da in diesen ganzen Tango-Sälen getanzt.
Als Hannes Loser einen Schlaganfall erleidet, ist die Party vorbei. Sandra Paretti zieht sich zurück und pflegt ihn bis zu seinem Tod 1988.
Sie hat darüber nie gesprochen. Alles das, was negativ und menschlich war, das war für sie nichts, worüber man reden sollte. Für andere Menschen ist es das Einzige, worüber sie unentwegt reden.
Tastend wagt sie Neues. Verfasst Drehbücher fürs Traumschiff etwa, will Theaterstücke schreiben. Schon das Echo deiner Stimme, ein Erinnerungsbuch an die Mutter, hatte anders geklungen. Nicht mehr donnernd schicksalhaft wie ihre Liebesromane, sondern assoziativ und leise.
Ich bin ihre Tochter. Sie hat mich gelehrt, nichts preiszugeben. Und ich bin eine gute Schülerin.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie eigentlich in Wirklichkeit uns alle ein bisschen an der Nase rumgeführt hat.
Von ihrer Krebserkrankung erfährt niemand etwas, 2 Jahre lang. Als ihr die Ärzte eröffnen, dass sich ihr Zustand bald rapide verschlechtern wird, geht alles ganz schnell. Zwischen ihrem ersten Anruf bei den Sterbehelfern von Exit und ihrem Tod am 12. März 1994 liegen kaum 2 Wochen. 2 Wochen, in denen sie ihr Sterben plant, wie einen letzten Roman.
Wir Menschen denken doch immer, wo findet das Leben eigentlich statt? Wo sind all die Abenteuer, auf die wir ein Anrecht zu haben glauben?
Ihr Glück ist, dass ihre tiefsten, größten, hellsten, herrlichsten Träume sich alle erfüllt haben. Das ist das Glück.
Nur eine alte Dame mit weißen Löckchen, die ist sie nicht mehr geworden. Heute wäre sie 85.
Ja, aber ich kann sie mir vorstellen. Sie wird sein wie in Westwood, eine exzentrische Person. Ich glaube nicht, dass sie sich liften lassen würde oder so, aber sie würde sich einfach so irre anziehen, dass sie wie so ein alter, verrückter Geist dann wirken würde. Und das würde ihr auch wieder Spaß machen.
Ich habe mich gefreut, dass ich da sein konnte. Ciao.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an Sandra Paretti, die am 5. Februar 1935 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.